Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit for Leadership, deinem Nummer 1 Podcast, hoffe ich doch. Und heute ist wieder Talk Time. Ich begrüße die Josephine Müller-Gorski. Josephine, sag mal hi. Hallo.
Hi,
Hi.
hallo.
Du bist gleich noch weiter dran. Wir setzen damit die spannende Serie von sehr, sehr interessanten Interview- und Talkgästen fort. Und Josephine und ich haben auch ein kleines Vorgespräch schon geführt und ich kann schon versprechen, ich lehne mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster, überhaupt nicht. Ich kann schon versprechen, das wird höchst interessant. Es sei denn, du lässt mich jetzt hängen, Josephine.
Kein Druck.
Also erst nochmal schön, dass du da bist. Ich nenne es ja inzwischen so Voice of Germany oder Switzerland Vorstellung. Josephine, deinen Namen habe ich schon verraten, aber so, wer bist denn du? Woher kommst du? Was machst denn
Ja,
du?
genau. Erstmal danke für die Einladung
Sehr
und
gerne.
Name schon mal richtig ausgesprochen, schon mal 100 Punkte an der Stelle.
Ja.
Genau, wer bin ich? Ich bin ein Group Lead bei der Firma Miltenyi Biotech. Wir sitzen im schönen Rheinland und sind eine Biotechnologiefirma, die sich im Bereich der Zelltrennung, Zellprozessierung bewegt. Da forschen wir, da stellen wir auch Zellprodukte und Instrumente her. Und ich bin der Group Lead für ein mittlerweile etwas kleineres Team von 3 Mitarbeitern. Und was wir machen, ist, wir sorgen für die sichere, dokumentierte Anbindung von sogenannten OT-Komponenten, also auf Deutsch Anlagen und Instrumenten, die eben zur Herstellung von diesen Zellprodukten benötigt werden, an die Netzwerkinfrastruktur setzen wir um. Das ist ein recht komplexes Thema, weil man im Grunde so aus zwei Richtungen das Fachwissen mitbringen muss, sowohl die IT für die Netzwerkstruktur als eben auch die sogenannte OT, also diese Betriebstechnologie, über die wir da reden an der Stelle. Genau.
Wunderbar. So. Jetzt gehen wir richtig rein. Ha? Das ist so ein Insider. Wir haben vorhin ja noch mal kurz ein bisschen drüber gelacht. Wie lange bist du denn schon Führungskraft?
Ich bin jetzt Führungskraft seit, ich glaube, 7 Jahren. Also ich komme ganz initial komme ich eigentlich aus einer ganz anderen Kiste, aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme aus der Hotellerie, habe dann irgendwann beschlossen, dass das nicht das, wo ich oder nicht der Bereich ist, in dem ich alt werden möchte und mich dann nochmal so ein bisschen umorientiert, bin dann über Umwege im Testmanagement gelandet und im Testmanagement bin ich dann auch das erste Mal mit Führung in Berührung gekommen, habe das einige Jahre gemacht und genau, bin jetzt also in diesem nochmal etwas anderen Bereich in der OT und da als Führungskraft unterwegs.
Ihr seid ja in Projekten unterwegs, gell?
Ja, genau. Projekten, aber auch ja, Changes nennt man dann das sind dann so kleinere Einheiten dann, genau.
Aber immer mit dem gleichen Team. Also du führst immer das gleiche Team von 3 Leuten.
Ich führe mir das gleiche Team. Wir hatten jetzt letztes Jahr hatten wir allerdings ein recht großes Projekt. Da waren das dann zum Teil 20 Leute, die wir da auf dem Projekt hatten. Also das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie groß das Projekt ist, wie komplex es ist, wie lange es dauert, etc.
Aber in diesen 3 bist du auch direkt, also
Da bin ich
hierarchisch,
die disziplinarische
ja,
Vorgesetzte.
disziplinarisch.
Genau. Ja.
Okay. Eigentlich, Frage war gar nicht vorgesehen, aber so finde ich natürlich schon höchst spannend. So, was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen dieser hierarchischen, disziplinarischen Führung und eben, wenn du mit Leuten im Projektteam hast, die gar nicht so zu dir in dem Sinne gehören? Laterale Führung heißt es ja auch. Wo ist denn da für dich so der größte Unterschied?
Naja, das ist natürlich nochmal ein anderer Hebel, ne? Also wenn du jetzt eine disziplinarische Führung hast, dann bist du ja auch in dieser, ich sag mal, Beurteilungssituation. Das hast du natürlich bei dieser lateralen Führung nicht. Da musst du nochmal anders gucken, dass du die Leute motivierst und letzten Endes auch für das Projekt begeisterst. Gerade wenn das so externe Mitarbeiter sind, dann, ne, also ich habe selber lange als externe, auch als Beraterin in Firmen gearbeitet. Dann ist es ein Projekt von mehreren. Da muss man nochmal anders gucken, dass man die Leute irgendwie einerseits reinholt, andererseits natürlich gerade bei Freelancern ist man dann ja auch schnell in der Problematik, dass man eben dieses Freelancertum nicht untergraben darf, sag ich jetzt mal, ne? Da ist nochmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vonnöten, würde ich sagen.
Ja, bei den Festangestellten kann man einfach draufhauen,
Im
oder
Zweifel hat man einen anderen Hebel. Das würde ich allerdings natürlich jetzt
den wir ja
weniger
nie nutzen
tun.
wollen,
Den
gell?
würde ich ja nicht nutzen. Aber ich glaube doch tatsächlich, dass du in dem Moment, wenn du die Motivation schon nochmal eine andere ist. Verständlicherweise, ob man jetzt intern oder extern ist, ist die Identifikation mit dem Unternehmen hoffentlich auch nochmal größer, wenn man intern ist, als wenn man extern ist, ne?
Ich finde es ja immer spannend, so wie wir Führungskraft werden oder geworden sind irgendwie. Wie war denn das bei dir? So nach dem Motto, ich habe mich schon immer als Führungskraft gefühlt und ich wollte schon immer auch als Kind Führungskraft werden. Ich glaube, das gibt wenige, die das sagen. Aber war das so nach dem Motto, da wurde jemand gesucht und dann hat sich jemand umgeguckt und hat gesagt, warum nehmen wir nicht die Josephine? Oder wie war denn dieser Schritt von Mitarbeiter zum erste Mal Führungskraft? Also wie ist denn der passiert und was hat dich da angetrieben, motiviert?
Ja, also es war tatsächlich so, dass ich gefragt worden bin, weil einfach die Stelle frei geworden ist und ich das als Chance begriffen habe, das auch gerne angenommen habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer schon davon geträumt habe oder so, aber zu dem Zeitpunkt, als ich Führungskraft geworden bin, war ich auch schon relativ lange Mutter. Und Mutter sein, ist ja, da gibt es ja doch so die ein oder andere Parallele, finde ich. ne, ist ja auch ganz viel mit Fingerspitzengefühl, ganz viel mit da abholen, wo die Person steht, das Beste rausholen, was eben möglich ist, das beste Umfeld zu schaffen, um eben ja, dem Kind oder in dem Fall jetzt dem Mitarbeiter zu ermöglichen, da ja, sich möglichst gut entfalten zu können.
Okay.
Beschreibt auch schon so ein Stück weit meinen Leadership-Style.
Ja, genau, da kommen wir ja dann auch langsam hin. Ich würde aber gerne tatsächlich jetzt noch nicht so sehr zum Style, sondern erstmal auch so diese Frage, die ja zumindest mir immer wieder begegnet ist, so die ist so, dass viele Führungskräfte sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Führen. Also so gerade so auf, ich nenne es jetzt mal so Teamleiter-Ebene ganz schlimm. Nächste Ebene, so Abteilungsebene, nenne ich es jetzt mal so, ist schon ein bisschen besser irgendwie. Aber wie sieht denn das aus? Wie findest du denn Zeit zum Führen? Und kannst du vielleicht auch gleich der zweite Teil der Frage, also wie findest du Zeit zum Führen und kannst du das irgendwie so ein bisschen einschätzen, wie viel deiner Zeit, wenn es denn auch vielleicht, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du auch irgendwie operativ mit drin steckst und die Ärmel auch irgendwie hochkrempelst, aber wie wirst du denn das so einschätzen, so von wegen, hey, ich mache selber mit, ich führe tatsächlich. Wie empfindest du das auch?
Also grundsätzlich bin ich mit der Aufteilung eigentlich recht zufrieden. Ich versuche immer noch mal so um die 50% in Projekten mitarbeiten zu können, einfach auch damit ich da noch so ein bisschen dranbleiben kann, damit ich die Entwicklungen mitkriege. Das klappt nicht immer, das ist mal tendenziell weniger, mehr ist es eher seltener, weil ich schon versuche, dass ich den Rest der Zeit dann auch sehr stark in Richtung Teamentwicklung, Führung dann auch zur Verfügung habe. Natürlich ein Großteil nimmt auch nochmal Stakeholder Management ein, aber im Großen und Ganzen nehme ich mir sehr viel Zeit tatsächlich für Führung. Also wir haben viele Catchpoints unter der Woche, wir haben regelmäßige One-on-Ones alle 2 Wochen, wir haben Team-Meetings, wir haben auch halbjährlich eine Halbtageskonferenz, wo wir nochmal einmal uns in die Augen schauen und gucken, passt das von den Zielen noch zusammen. Also ich versuche da schon sehr viel Zeit zu investieren, einfach um auch möglichst nah dran zu sein. Gerade jetzt, weil es immer auch ein Stück weit so eine hybride Führung ist. Das heißt, wir sind nicht immer alle vor Ort. Es sind auch auf jeden Fall immer Teammitglieder, die gar nicht vor Ort sein können, weil sie einfach an einem anderen Standort, platziert sind. Und deshalb versuche ich da recht viel Zeit rein zu investieren und das Operative, ja, also das wäre für mich jetzt persönlich gar keine Ausrede. Das habe ich, also in der Situation war ich auch noch nicht, dass ich jetzt sagen musste, ich habe keine Zeit zu führen, weil ich operativ so viel habe.
Ja, also deine Aussage war so 50-50?
Maximal 50
Ja.
auf Projekten, genau. Ja.
Ich möchte gerne nochmal nachhaken, Josephine, dieses Thema Führen dann und tatsächlich auch so Zeit für Führung. Was verstehst du denn jetzt ganz persönlich unter Führen? Weil ich sage dir auch, was der Hintergrund meiner Frage ist. Ich habe tatsächlich, begegne immer wieder so Führungskräften, die auch sagen, nee, sie stecken so tief im Operativen. Sie sehen dann in der Zusammenarbeit mit mir oft so, ja, ich glaube, ich muss schon mir Zeit nehmen. Dann kommt aber noch so ein anderer Schritt und so ein Gedanke, wo Sie sagen, aber was genau gehört denn alles dazu? Das beantworte ich natürlich auch in der Zusammenarbeit, aber ich würde die Frage gerne natürlich hier an dich mal stellen, weil für dich ganz persönlich, du hast schon so ein paar Sachen angesprochen, du hast zum Beispiel Teamentwicklung genannt, aber was gehört denn für dich so an zur Führung dazu, auch an konkreten Tätigkeiten? Also du hast schon so Meetings genannt. Was ist es denn für dich? Wie nutze ich denn diese 50% Zeit für Führung? Was mache ich denn da? Oder was machst du denn da, muss ich ja eher sagen.
Also es sind natürlich auch nicht immer 50%, das schwankt auch so ein bisschen. Das möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen, das kann mal mehr, mal
Ja,
weniger
klar.
sein. Aber ja, also ich würde sagen, ich versuche immer so ein Stück weit so ein, ich glaube, man nennt das Servant Leadership Style zu fahren. Bedeutet, dass ich versuche, alles zu tun, was notwendig ist, damit mein Team arbeiten kann. Aus einem ganz einfachen Grund, die wissen viel mehr als ich. Die sind viel besser als ich. Die sind technisch, haben die ein ganz anderes Level als ich. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, was immer da im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Sei es jetzt natürlich diese administrativen Geschichten, die sind natürlich auch dabei, ne? Wenn jetzt Urlaub, Anträge etc. Ne? Aber eben auch zu gucken, okay, wie können wir oder was können wir beide gemeinsam tun? Ich stülpe denen das ja jetzt nicht über, ne? Sondern was können wir beide gemeinsam tun? Um dich weiterzuentwickeln. Was sind Interessen, die du gerne haben möchtest? Dazu gehört zum Beispiel dann auch, oder die du weiterentwickeln möchtest. Dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass ich dafür sorge, dass wenn wir gemeinsam entschieden haben, wir wollen jetzt nochmal, mal als Beispiel, wir wollen nochmal hingehen, wir wollen eine Auflistung, eine Dokumentation haben von den gängigsten Herstellern, mit denen wir so arbeiten. Wir haben so ein kleines Wiki und da wollen wir jetzt mal für die gängigsten Hersteller, wollen wir mal gucken, was sind denn so die Eigenheiten, die uns aufgefallen sind im Umgang mit diesem Hersteller etc. Und wo finden wir die Dokumentation etc. You name it. Ja. Und jetzt kommt der Mitarbeiter zurück und sagt, du, ich schaffe das gar nicht. Ich habe da jetzt eigentlich gar keine Zeit dafür, weil operativ und dieses Projekt und jenes Projekt. Und dann ist es meine Aufgabe zu gucken, wie können wir das trotzdem realisieren? Oder können wir es nicht realisieren und wir müssen es verschieben? Ne? Also es ist auch schon sehr, sehr viel Abstimmungsarbeit. Es ist eben auch immer wieder so ein Gucken, wo gehen wir als Team hin? Ich versuche auch immer wieder zu ermöglichen, dass so jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin war jetzt gerade auf einer großen Messe. Da wird dann das nächste Thema sein, zu schauen, okay, wann kann sie das dann mal vorstellen, was sie dann da so an Themen mitgenommen hat, ne? Und wir haben natürlich aufgrund der Komplexität des Themas, also dieser technischen Komplexität, immer wieder Punkte, wo es zur Abstimmung kommen muss. Wir bauen den Bereich ja gerade auch noch auf. Ich glaube, so geht es vielen Firmen. Es gab massive Veränderungen in der OT in den letzten Jahren. Es wird weiterhin massive Veränderungen geben aufgrund der ganzen Regulatorik, die jetzt reinkommt. Da auch nochmal zu gucken, okay, was kommt da auf uns zu, schon mal ein Stück weit vorzugehen, schon mal die NIS 2 zu lesen, das NIST-Gesetz zu lesen und so weiter. Ne? Zu gucken, okay, was brauchen wir dafür? Was sind potenzielle Weiterbildungen, die notwendig sind, das dann abzustimmen, aber auch ganz konkrete Tasks eben abzustimmen, konkret, wie gehen wir damit um, ne, wie machen wir jetzt dieses, jenes, welches. Das fällt da für mich alles mit rein. Kannst du davon was wiedererkennen?
Ein bisschen.
Ein bisschen?
Mir ist auch gerade wieder bei der Sprache aufgefallen, das hatte ich schon im Vorgespräch bemerkt. Du hast natürlich auch von der Frage Formulierung, ne? Du sagst natürlich auch von Anfang an immer, wie können wir den Bereich auch weiter vorantreiben? Wie können wir uns noch entwickeln? Wo wollen wir persönlich noch Know-how aufbauen? Ich denke, da merkt man ja auch, dass das Team von Anfang an mit überall mit rein oder weit möglichst, nehme ich an, mit reinnimmst und so. Ja, sowas kann man machen, um zu führen tatsächlich. Ich fand in unserem Vorgespräch übrigens auch ganz wichtig oder interessant, ich weiß gar nicht, ob ich das da schon so gesagt habe, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast gesagt, aus diesen ganzen, wenn ihr euch zusammensetzt, Strategie und so, leitest du auch immer Quick Wins ab. Hast du den Begriff benutzt? Und da muss ich ja immer so ein bisschen grinsen, weil dann geht so, ich sage immer, dann geht mein Herz auf. Was verstehst du persönlich und in dem Zusammenhang da bei der Führung oder mit deinem Team unter Quick Wins und warum sind die so wichtig für dich?
Das war in dem ganz konkreten Fall, ist das aus in einem Planungsworkshop entstanden, den wir jährlich machen, wo wir also gucken, was wollen wir denn jetzt im nächsten Jahr alles so umsetzen? Und
Hm.
das, da gucken wir einmal auf Ziele, Unternehmensziele, gucken das, wie sieht es mit unseren Abteilungszielen aus, wie können wir die, wie matchen die da rein, wie matcht das zusammen? Dann eben auch so Weiterentwicklung, also Knowledge. Und der dritte Faktor, das sind diese sogenannten Quick Wins. Das bedeutet in dem konkreten Fall, dass wir festgestellt haben, es gibt so kleinere Faktoren, die wir gerne verändern wollen. Das kann in der Zusammenarbeit mit einer anderen Abteilung sein. Das kann sein, dass wir sagen, da können wir eine Standardisierung vornehmen. Das ist eigentlich was, das brauchen wir immer wieder. Da können wir jetzt mal einen standardisierten sogenanntes Request-Item aufsetzen, damit man das eben dann einmal hat und immer wieder benutzen kann und eben schneller wird. Solche Themen sind das. Was uns manchmal passiert ist, dass wir dann feststellen, dieser Quick Win ist kein Quick Win mehr. Das
Ja,
passiert
gut.
natürlich auch, ne? So, dann ist das doch deutlich aufwendiger, als man gedacht hat. Das haben wir immer mal wieder.
Ja, klar, das ist natürlich so, ja.
Genau, aber so grundsätzlich, genau, war das die Idee dabei, die haben wir dann verteilt im Team. Da hat, also jeder hat ein paar bekommen und haben das dann auch auf so eine Zeitleiste gesetzt und haben gesagt, das. Ja, das machen wir dann, das machen wir dann, damit wir uns da eben auch nicht übernehmen im Zusammenhang mit den Zielen und dem Knowledge-Aufbau, den wir eben auch noch machen wollen.
Ja.
Das macht man ja alles, ja, on top, ne? Oder ja, nicht on top, aber trotzdem bleibt ja natürlich das Operative nicht außen vor. Das muss man ja
Ja.
auch noch machen, ne?
Ja.
Genau.
Und ich finde bei Quick Wins ja einfach auch so wichtig, dieses so, dass man einfach tatsächlich schnell sichtbare diese Erfolge hat. Und
Ergebnisse hat,
dass
ja.
man nicht immer eine riesen, irgendwie so ein riesen Ding erst machen muss und dann läuft das irgendwann mal langsam an und man hat zig Sachen erst abklären müssen und so. Und ich finde das manchmal mühsam. Also man will doch schnell sehen, hey, das bringt was und so. Also das ist jetzt natürlich nicht ein Plädoyer von mich, nur für Quick Wins, so von wegen hoher Nutzen, geringer Aufwand, nur das zu machen, ne? Eisenhower Matrix. Aber ich finde es zumindest wichtig, immer auch dran zu denken und auch zu sagen, hey, aber was könnte auch ein Quick Win hier sein? Ich komme
Ja,
eher so aus der Ecke.
genau,
Ja,
da bin ich bei
okay.
dir. Mir ist allerdings tatsächlich auch wichtig, dass wir das ein Stück weit koordiniert machen, weil die Versuchung ist
Ja.
natürlich da, dass du unterhalb des Jahres dann immer wieder sagst, ah, das ist jetzt ein Quick-Win, das mache ich mal eben schnell mit.
Ah, nee.
Ne?
Also da bin
Und
ich, nee, da bin ich auch. Also verbindlich, festgelegt, alles schön. Nee, nicht einfach mal so irgendwie so, wenn es passt. Nee, sonst wäre es für
genau.
mich auch nicht mehr quick, einfach mal so, wenn es passt, sondern
Ja.
wirklich ab jetzt möglichst schnell umsetzen. Am besten denke ich immer so, also so Pi mal Daumen, ich weiß, das geht natürlich nicht immer, aber für mich ist immer so, hey, was kann jetzt die nächsten 14 Tage einfach mal schnell, was kann gemacht werden? Nächste 14 Tage beispielsweise. Ja,
Ja.
es hört sich für mich auch so ein bisschen an bei dir, ihr stimmt euch viel ab, gell? Wenn deine Leute auch so auch in verschiedensten Projekten unterwegs sind, nehme ich mal an, es braucht viel Abstimmung.
Ja, das braucht tatsächlich viel Abstimmung. Also wir haben auch ein Daily, und wir haben es jetzt gerade aktuell, letzte Woche haben wir es mal reduziert, weil wir gesagt haben, jetzt gerade ist die Belastung nicht ganz hoch, weil wir mit mehreren Personen auf einem sehr großen Projekt sind. Dann ist die Abstimmung ist nicht mehr ganz so hoch. Haben wir es jetzt auf zweimal die Woche reduziert. Wir hatten es bislang aber tatsächlich jeden Tag. Als auch einfach, um so ein bisschen so einen festen Slot zu haben, wo man sich als Team einmal zumindest virtuell sieht, wo man Fragen stellen kann, wo man auch nochmal vom anderen was mitbekommt. Und es ist ja dann doch so am Ende des Tages, dass das Team, also jeder ist so ein bisschen so ein Stück weit ein Einzelkämpfer. Jeder versucht eben so sein Change, sein Projekt durchzukriegen. Und wir haben natürlich versucht, so viel wie möglich an Standardisierung reinzubekommen, aber es ist einfach eine sehr diverse Landschaft auch. Ja. Also wir haben zig Anbieter, mit denen wir arbeiten. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Anlagen, über die wir hier reden, die immer mit einem unterschiedlichen auch Sicherheitsstandard dann letzten Endes kommen und unterschiedliche ja, Anforderungen haben. Und Deshalb ist Standardisierung eben auch nur bedingt möglich und das resultiert dann eben ja in schon auch einigem Gesprächsbedarf an der Stelle.
Du hast jetzt den Begriff Daily verwendet. Wie gestaltet ihr das denn? Typischerweise 15 Minuten
Typischerweise 15 Minuten
länger
machen wir
und
nicht tatsächlich. Genau, ich kenne es auch als, also ich habe auch viele Jahre in agilen Projekten gearbeitet und da ist es ja dieses klassische 15 Minuten im Stehen.
darauf will ich hinaus, das wäre so, ne, so von wegen klassisch und so, genau, aber was macht ihr denn? Mir geht's
Wir
eher,
machen es ein bisschen anders
ich find's eher
tatsächlich.
spannend, so zu erfahren, wie macht ihr es denn? Was ist denn so der Punkt bei euch? Warum macht ihr das überhaupt und was steht da so im Vordergrund?
Ja.
Ist es das Zusammenkommen, weil sonst jeder als Einzelkämpfer unterwegs ist? Ist es die Koordination an sich oder was steckt denn eigentlich so für dich so im Vordergrund dieser Abstimmung, dieser
Ja.
täglichen?
Also für mich persönlich ist tatsächlich das Wichtigste dabei, den Progress zu tracken, also zu schauen, wie kommt das Team voran? Gibt es irgendwelche ja, Schwierigkeiten? Die gibt es natürlich immer am Ende des Tages. Und wir arbeiten in Sprints, nehmen immer eine bestimmte Anzahl an Changes mit in den Sprint und gehen dann auch hin und protokollieren das auch. Also wir haben eine Confluence-Seite, da protokollieren wir also die Ergebnisse und ja, stimmen uns da ab, falls es können unterschiedliche Themen sein. Es können Fragen aufkommen, dass jemand sagt, so, ich habe jetzt an der Anlage die und die Fehlermeldung oder das und das Verhalten gesehen. Ich habe keine Idee, wo das herkommen könnte, wo dann jemand anders sagt, ja, könnte das sein, ne? Guck da mal nach. Es kann sein, dass wir feststellen, dass eine der zuliefernden Abteilungen ein Service nicht liefert in der Ausgestaltung, wie wir ihn benötigen für diese spezielle Anlage. Da muss man natürlich in die Abstimmung mit der Abteilung gehen oder schauen, ob man irgendwie einen Workaround findet. Es gibt sehr viele Herstellerabstimmungen, sehr viele Security-Abstimmungen. Und das besprechen wir in diesen Terminen, um ja, uns gegenseitig abzuholen. Und es geht auch ein Stück weit darum, dass jeder im Team versteht, wo der andere dran arbeitet und dass man eben auch im Zweifel, wenn man sagt, jetzt habe ich gerade das und das Thema, Mensch, da war doch mal was, da hat doch Person XY hatte das doch auch mal. Also ist auch schon so ein bisschen so ein Wissenstransfer in alle Richtungen an der
Wer
Stelle.
moderiert denn das Daily?
Das macht tatsächlich meistens ich. Wir haben es auch schon mal abwechselnd gemacht, aber tatsächlich momentan mache es meistens ich.
Warum?
Weil ich es kann. Nein, also wenn du jetzt auf wenn du auf Delegation abspielst, tatsächlich bin ich jemand, ich delegiere sehr, 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 sehr viel, würde ich sagen. Also ich was immer ich delegieren kann, delegiere ich, aber da habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass ich das auch dauerhaft delegieren könnte. Siehst du, hast du mir
Nein,
wieder
alles gut. So formulierst du auch nicht. Ich sage immer nur so, wenn es ist einfach eine Möglichkeit, die man delegieren könnte, so ähnlich
Ja.
formuliere es, weil ich sage, so steht ja nirgends geschrieben, wer irgendwelche Sachen moderiert. Das steht ja nirgends geschrieben. Es steht auch nirgends geschrieben, dass die Führungskraft die Moderation machen soll. Und deswegen sage ich immer so, überlegt euch, wie es sinnvoll ist. Ne?
Ja,
Und
das stimmt,
ob du
ja.
das machst als Führungskraft oder jemand anders dauerhaft oder Rotation ist ja eigentlich dann für mich gar nicht mehr so wichtig. Es ist einfach nur so, dass ich sage, es gibt keinen Automatismus, dass eine Führungskraft, du als Führungskraft etwas moderieren musst.
Ja,
So
das stimmt natürlich, ja.
ist eher so mein Ansatz. Ja, ja was zeichnet dich denn so als Führungskraft aus? Ich könnte auch fragen, warum bist du eine gute Führungskraft?
Warum denke ich, ich bin eine gute
Oder
Führungskraft?
warum denkst du, du bist eine gute Führungskraft?
ja, ich glaube, dass ich schon jemand bin, der eine gewisse Empathie mitbringt und mich. Ich bin auch eher jemand, der Konflikte tendenziell aushalten kann und nicht so, also ich bin nicht so diese wahnsinnig harmoniegetriebene Person, ja, die jetzt irgendwie sagt, das muss jetzt immer, also wir müssen uns immer verstehen oder irgendetwas oder es muss immer harmonisch laufen. Ich habe keine Angst vor Kritik, ich habe keine Angst davor, Fehler zuzugeben. Also ich würde, das ist auch so ein Stück weit das Feedback, was ich immer bekomme, man kann schon mit mir auch auf Augenhöhe sprechen. Also ich bin jetzt nicht diese Führungskraft, die irgendwie sagt, so, Gestern habe ich auf LinkedIn zufälligerweise so einen Artikel, so einen Beitrag von jemandem gelesen, der irgendwie gesagt hat, also wenn ein Mitarbeiter 5 Minuten zu spät kommt ins Meeting mit der Ausrede, er hätte noch telefoniert, das wird ja gar nicht gehen, das wäre ja respektlos und was weiß ich, ja, wo ich so dachte, okay, die 80er haben angerufen, die hätten gerne ihren Führungsstil wieder, ja. So, also da bin ich jetzt eher so, dass ich versuche, immer so ein bisschen auch schon auch noch ein Stück weit, ja, zu zeigen und zu vermitteln, dass wir ein Team sind. Also ich bin da, glaube ich, sehr teamorientiert unterwegs, aber natürlich schon auch eben so distanziert immer noch, dass ich im Zweifel auch eine negative Nachricht überbringen kann. Das heißt, ich bilde mir ein, dass ich diese Balance recht gut hinbekomme, und krieg auch, ja, überdurchschnittlich gutes Feedback zu dem Thema von Mitarbeitern und hab Spaß daran. Und das ist ja auch immer so ein Indikator, dass man es nicht schlecht macht.
Ja, super. Jetzt hast du mir natürlich eine Steilvorlage geliefert, liebe Josephine. So von wegen, hey, 80er Call irgendwie, von wegen 5 Minuten. Das heißt, du bist 2020er und sagst, ist doch scheißegal, wann er kommt, oder?
Nein, es ist natürlich nicht
Ist
scheißegal,
natürlich
wann er
jetzt, ist jetzt
kommt,
natürlich fies
aber
von mir, ich
ist jetzt,
weiß.
ja, ist jetzt auch ein bisschen, ist auch alles ein bisschen überspitzt, ne? Also ich
Ja,
würde sagen,
klar.
dieser Beitrag war auch ein bisschen überspitzt, ne? So wie man das so macht, ne? Aber was ich schon feststelle, ist, dass sich natürlich Führung im Laufe der Jahre verändert hat, auch verändern muss. Also letzten Endes, ich meine, als ich in den Job gegangen bin, als ich dann letzten Endes bei Accenture angefangen habe damals, das war so ein bisschen meine Sozialisierung im Berufsleben. Ja, da war ich total
Oha,
jung, so
ja.
Anfang 20. Ja, und dann bei Accenture, amerikanisches börsennotiertes Unternehmen, das war natürlich aus der Hotellerie kommend, das war ja, kleiner Schock. Und da war das ganz anders, ne? Also das war dann also wirklich so diese sehr hierarchische Führungssituation. Ich habe ja ein paar Jahre später dann nochmal bei Accenture gearbeitet, als Wiederholungstäter sozusagen. Da war das auch schon ganz anders, ne? Also ich würde sagen, Agilität hat auch nochmal dieses Führungsverständnis sehr stark verändert. Und wenn du dir anguckst, die Generationen, die jetzt so reinkommen, die haben natürlich auch nochmal ein ganz anderes Bedürfnis an Führung als, also wenn du da jemandem sagen würdest, ja, wie jetzt, das ist aber respektlos, wenn du 5 Minuten mit dem Kunden telefoniert hast und wir haben hier ein Meeting, man kann das ja alles sagen, aber ich halte halt nichts davon zu sagen, jetzt hat die Person keinen Respekt vor mir, weil sie 5 Minuten zu spät gekommen ist
Ja
und
gut,
mit
das ist
dem
für mich auch
Kunden
was
telefoniert
anderes,
hat, ne?
ja.
So, das war so ein bisschen so in diese Richtung ging das. Aber natürlich kann man sagen, so, hey, irgendwie, ne, vielleicht kannst du das beim nächsten Mal wann anders machen, weil wir haben jetzt hier gewartet, so.
Nicht 2 Minuten vor dem Meeting den Kunden anrufen, zum
Ja,
Beispiel.
zum Beispiel, genau.
Ja, es ist ja immer so spannend, irgendwie auch jetzt mit dir zu sprechen und ich könnte ja jetzt so über dieses Thema, so wie Führung sich verändert hat, würde ich am liebsten jetzt ja natürlich auch noch reingehen, aber ich bleibe jetzt mal beim anderen Zweig. Und zwar hast du vorhin, glaube ich, explizit von so Konflikt, glaube ich, oder Diskussions- und Konfliktkultur
Konfliktkultur.
sogar gesprochen. Hat mich ein bisschen gewundert, fand ich interessant. Ich sage ja immer, Sprache kann vielleicht auch einiges verraten, weil viele würden ja sagen, vielleicht Diskussions- und Streitkultur. Wieso gibt es, also
Ja, ich glaube.
hast du das bewusst benutzt, Konfliktkultur, oder steckt da gar nichts hinter, oder?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht bewusst, außer dass ich immer den Eindruck habe, dass das Streit immer als wahnsinnig negativ angesehen wird. Also Streit
Wahrscheinlich, ja.
klingt immer sehr, sehr negativ. Aber ich bin tatsächlich jemand, der über die Jahre jetzt auch, also ich habe jetzt im Grunde ist das jetzt das dritte Team, was ich jetzt, das vierte Team sogar, was ich jetzt führe. Und was ich festgestellt habe, ist, das war, glaube ich, auch so ein Fehler im Endeffekt in meinem ersten Team. Das erste Team, was ich hatte, das war sehr, sehr homogen, bis auf eine Person. Und diese eine Person eckte also ständig an. Und das führte also immer wieder zu Konflikten dann auch im Team. Und dann sind noch so ein paar andere Sachen vorgefallen. Und dann hat man dann letztlich sich dann dazu entschlossen, dass sich die Wege trennen. Ja, so
Ach
war,
Mensch.
ja, genau, war dann auch jetzt letztlich, war gar nicht mal meine Entscheidung, aber trotzdem würde ich sagen, heute rückblickend hätte ich mich anders verhalten sollen, weil letzten Endes war das, also ja, die Person stach ein bisschen raus, eckte immer wieder an, aber als er dann weg war, haben wir eben auch gemerkt, gerade das war eigentlich eine Bereicherung für das Team. Und da wäre ich besser hingegangen und hätte die Person stärker an die Hand genommen, hätte stärker versucht, auch ein Standing zu vermitteln und zu sagen, ja, auch wenn es Konflikte gibt, ist aber nicht schlimm. Es muss nicht immer harmonisch laufen. Die Person liefert trotzdem wertvolle Beiträge. Und das war so eine Lektion, die ich da gelernt habe. Und das ist dir ja bestimmt auch schon begegnet in deinen Leadership-Trainings, dieses Unconscious Bias-Thema, ne? Dass man gerne am liebsten ja natürlich Leute einstellt, die so sind wie man selber, ne? So, das ist ja verführerisch, ne? Dann
Neulich auch erst zwei Podcast-Folgen zu Beurteilung Fehlern, genau.
genau,
Ja, sehr
ne? Das ist
verführerisch.
sehr verführerisch, ne? So, boah, man versteht sich auf Anhieb und das ist alles total klasse
Finde ich eh ein höchst spannendes Thema, was du ansprichst. Also ich meine, es gibt ja nicht die Patentlösung, aber ich bin immer wieder dahingehend verwundert, dass Thema Diversität wird recht groß geschrieben, habe ich das Gefühl. Allerdings eher auf diese soziodemografischen Merkmale, ne?
Genau.
Also ja, alt, jung, vor allen Dingen Mann, Frau ist ja so, ne?
Ja.
Migrantinnen, Migranten und solche Sachen.
Ja.
Aber inwiefern sind wir denn bereit, Diversität auch auszuhalten, eben wenn jemand zum Beispiel irgendwie eben ständig Sachen hinterfragt,
Ja.
solche Sachen? Und klar, deswegen sage ich ja, ich glaube, es gibt kein Patentrezept, aber ich finde auch, ja, es ist manchmal total mühsam, wo ich glaube, ich immer denke, wir sind versucht, dann zu sagen, hey, der passt nicht rein, das ist so mühsam mit dem und so. Und deswegen fand ich es auch schön, dass du so selbstkritisch gesagt hast oder auch zugegeben hast, hey, als die Person weg war, haben wir gemerkt, hey, diese Person hatte ihre Funktion auch
Ja.
vielleicht, ne? Und ihren
Ja.
sehr wichtigen Beitrag in der ganzen Geschichte. Deswegen denke ich auch immer, so, für mich ist es auch nicht so die Frage, eckt jemand an oder so. Für mich ist es auch immer die Frage, und ich glaube, jetzt schließt sich auch so ein bisschen so der Kreis, wo du zu Beginn auch gesagt hast, so, oder mittendrin, wo du gesagt hast, so, du führst auch auf Augenhöhe, wirst du deinen Stil beschreiben. Und dann finde ich halt, es ist immer wichtig, Kritik zu äußern, sich Feedback zu geben, auch wenn es mal negativ ist und so. Aber das alles mit ja, ich will es nicht überstrapazieren, aber mit so einer grundlegenden, okay oder wertschätzenden Grundhaltung im Sinne
Ja,
von,
genau.
hey, wir können auch danach irgendwie eins trinken gehen zusammen oder so, aber in dem Punkt habe ich eine komplett andere Meinung, ich sehe das völlig anders als du und was auch immer. Und das darf auch gern mal mit ein bisschen mehr Emotion verbunden sein, auch aus meiner Sicht. Aber ich denke immer so, solange man danach sagen kann, okay, auch vielleicht nicht gerade jetzt heute Nachmittag oder heute Abend, aber morgen können wir wieder zusammen Kaffee trinken.
Genau das, also da sprichst du auch nochmal einen sehr, sehr guten Punkt an, Emotionalität. Das ist ja auch immer so etwas, da habe ich im Laufe der Jahre, habe ich oft den Eindruck gehabt, dass das auch, das gilt ja so ein bisschen als unprofessionell,
Ja,
ne? Also wenn du irgendwie
habe
ein
ich auch oft
Thema
den
hast,
Eindruck, ja.
genau, dann musst du das ja möglichst mit wenig Emotionen hervorbringen, ansonsten bist du nicht professionell. Da bin ich tatsächlich auch anders gestrickt. Also wenn ich Leute im Team habe, die Themen aus der Erregung heraus emotional hervorbringen, dann bin ich auch in der Lage, das ein Stück weit rauszufiltern und mich auf das zu konzentrieren, was die Message ist, weil ich das auch einfach gar nicht verurteilen möchte. Das heißt ja am Ende des Tages auch nur, dass diese Person eine gewisse Leidenschaft hat und eine große Identifikation hat mit dem Unternehmen, mit dem Projekt, mit dem Team, eine große Motivation hat. Das eine gibt es eben nicht immer ohne das andere. Also viel Commitment ist eben auch ganz häufig mit vielen Emotionen verbunden. Und wenn ich das eine haben will, dann muss ich das andere auch ein Stück weit akzeptieren. Und gerade Mitarbeiter, bei denen das häufiger vorkommt, entspannen sich dann auch noch mal so ein Stück weit, wenn sie merken, so ich kriege jetzt hier nicht direkt den Kopf abgerissen, nur weil ich jetzt hier mal etwas emotionaler bin und meine Kompetenz wird auch nicht in Frage gestellt, nur weil ich in manchen Situationen eben emotionaler reagiere.
Ja, sollten viel weniger Menschen arbeiten. Okay.
Ja.
Viel weniger Emotionen. Ja, wir bräuchten halt so Pflege- und Gebrauchsanleitung, gell?
Ja, genau. Da hast du aber
Wo,
eine schöne Überleitung jetzt gefunden, ne? Da hatten
wo,
wir auch
wobei,
drüber gesprochen.
da haben wir auch mal drüber gesprochen, wobei ich dann immer denke, wenn wir Pflege- und Gebrauchsanleitungen hätten, die fallen einem ja dann eigentlich in der Hitze des Gefechts oft auch nicht ein,
Das stimmt,
weil wir
ja.
dann erstmal natürlich, ich sag dann immer so, Gegenangriff gehen und so, und erst später sagen wir so, ja, stimmt, gell? Ich hätte es ja wissen sollen. Ich weiß ja, dass er sie so reagiert. Warum bin ich da wieder so drauf reingefallen und habe das noch bedient irgendwie vielleicht, ne? Ja, genau, du hast ja jetzt schon verraten, wir hatten schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Ihr setzt auch eine Gebrauchsanleitung ein, gell? Bei euch im
Genau,
Team
wir setzen eine
oder bei
Gebrauchsanleitung.
Projektteams oder?
Bei uns im Team tatsächlich machen wir das. Ja, das ist so ein kleines Tool, was ich durch Zufall gefunden habe. Ich glaube, sogar auf LinkedIn hatte das jemand mal vorgestellt. Und das haben wir einfach mal übernommen und haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist am Ende des Tages nichts anderes als, ich glaube, 9 Fragen waren es, 9, 10 Fragen, die sehr stark in die Richtung gehen, hey, wie tickst du eigentlich? Also da stehen auch so Fragen drauf, zum Beispiel wie, was sollte ich denn wissen im Umgang mit dir? Oder wie erreiche ich dich am besten? Wann bist du in deiner Komfortzone? Wann bist du am Rand? Wann bist du außerhalb deiner Komfortzone? Was machst du eigentlich gerne? Und was machst du eigentlich nicht so gerne? Wie siehst du deine Rolle im Projekt? Also Fragen in dieser Art, die jetzt eben nicht fachlich sind, sondern wo es wirklich nur um die Person geht, wie sie sich sieht, wie sie sich fühlt. Und natürlich auch ein Stück weit, wie sie wahrgenommen werden will. Da haben wir uns Zeit für genommen in einem der Workshops letztes Mal und haben das also verbunden direkt das war der Zielworkshop, dann haben wir erst die Gebrauchsanweisung gemacht, dann die Ziele gemacht. Und das kam wirklich sehr, sehr gut an. Es war so ein bisschen spielerisch, es war auf so einem DIN A3-Blatt ausgedruckt. Jeder hat dann da für sich so ein bisschen hingescribbelt und konnte das dann vorstellen, wenn er möchte. Haben auch alle gemacht. Zum einen, was ich festgestellt habe, ist, dass es macht den Leuten einfach Spaß. Natürlich, ne? Jeder redet gerne über sich. Das ist schon mal das eine. Und es ist auch ein Stück weit, hatte ich den Eindruck, als wertschätzend empfunden worden. So nach dem Motto, so, hey, da nimmt sich jemand die Zeit und gibt auch den Raum, damit ich mal sagen kann, wie es für mich eigentlich gut wäre. Es hat natürlich auch ein Stück weit das Vertrauen untereinander erhöht, weil klar, da war ja auch zum Beispiel so Fragen wie, was magst du nicht? Also dann ja, muss man ja auch, kann man, haben die meisten, haben auch eigentlich alle gemacht, dann zu sagen, so ja, das, also da bin ich irgendwie, da fühle ich mich irgendwie nicht so richtig sicher drin oder so. War eine
Ich
tolle
finde, ich
Übung.
finde, ich finde, ja, genau, ich finde das auch so völlig toll. Jetzt nochmal so wieder mal, typisch Alexander, auch so ein bisschen kritisch hinterfragt, weil ich es wirklich höchst spannend aber finde. Ich setze sowas ja auch ein und finde ich auch klasse und auch in Workshops und so. Aber inwiefern nutzt es mir denn im Alltag, in der Zusammenarbeit? Wie
Naja, wenn
gesagt,
das.
greife ich dann in die Schublade, du und ich zusammen im Team und Josephine geht mir gerade auf den Wecker und so und dann. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, ne, denke ich dran und sage dann so, ach Mensch, jetzt muss ich nochmal die Gebrauchsanleitung von Josephine durchlesen, damit ich weiß, wie ich sie besser packen könnte. Oder was nutzt es mir denn im Alltag? Nutzt es
Also
überhaupt
ich.
was im Alltag?
Ja, doch, ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner jetzt in die Schublade greift, aber manche Sachen sind auch sehr markant. Die bleiben einfach hängen zum einen, ne? Die merkt man sich dann, auch vielleicht, weil man sie lustig findet, oder irgendwie spannend findet. Und zum anderen ist es natürlich so, dass es ja auch ein Stück weit eine vertrauensbildende Maßnahme war. Und das merkst du natürlich schon im Alltag, dass mit solchen Übungen das Team ja auch wieder ein bisschen enger zusammenrückt. Man lernt sich nochmal ein bisschen besser kennen. Wir wollen diese Gebrauchsanweisung auch einmal jährlich machen, auch einfach, um zu gucken, wie verändert es sich. Wo ist man, ja, also allein dieses Kompetenzmodellfrage, ja, wo sage ich, jetzt bin ich dann doch wieder, da war ich vielleicht am Rand, jetzt bin ich etwas mehr in der Mitte und fühle mich ein bisschen wohler bei dem Thema. Also diese Veränderungen mitzukriegen, dafür wollen wir das jährlich machen und dann wird es ja auch nochmal so ein Stück weit in Erinnerung gerufen.
Sehr cool.
Genau.
Josephine, Blick auf die Uhr, die Zeit rast ja wie immer. Ich würde tatsächlich gerne noch so auf deinen Leaderships-Teil nochmal eingehen, und zwar dahingehend, als Menschen Okay, wir haben unsere Persönlichkeit, wir werden durch Erziehung geprägt, vielleicht nicht mal zum Guten, mal zum Schlechten. Aber ich stelle ja auch immer wieder fest, wir gucken uns ja auch was ab als Menschen, ne? Schon als Kinder, aber auch, glaube ich, als Führungskräfte, so bei unseren eigenen Führungskräften, die wir erlebt haben, so von wegen so, hey, das will ich überhaupt nicht machen, wenn ich mal Führungskraft bin, das war blöd, der hat da die Leute runtergebuttert oder runtergeputzt und hey, das hat er wirklich gut gemacht, der hat sich immer, die Tür stand immer offen oder was auch immer. Was sind denn so Sachen, die du von bisherigen Vorgesetzten vielleicht sowohl positiv, wenn du sagen magst, vielleicht auch im Negativen so mitgenommen hast für dich, wo du sagst, das habe ich mir so abgeschaut und das wollte ich doch lieber sein lassen oder ganz anders machen. Gibt es da so Punkte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zwei Führungskräfte gehabt, die ich als herausragend empfunden habe, die sich auch im Endeffekt dann sehr geähnelt haben vom Stil her. Beide waren sehr authentisch. Beide haben ohne Umschweife eigene Fehler zugeben können. Und beide haben ich nenne das, ich glaube, da gibt es auch ein Buch mittlerweile drüber, dieses Extreme Responsibility. Also, dass du die Verantwortung für dein Team übernimmst und zwar bis zum Ende. Also eben nicht dieses, du hast jetzt einen Fehler gemacht, sondern bei dem einen ging das dann so weit, dass er gesagt hat, wenn ich zum Beispiel dann gesagt habe, so, oh Gott, da habe ich das oder das vergessen, dass er dann gesagt hat, ja, hör mal, dann habe ich dir das aber auch irgendwie nicht richtig rübergebracht, dass das jetzt wichtig war. Also das war schon ein sehr extremes Beispiel, ja, weil es war einfach klar mein Fehler. Aber es ist, ich fand das doch eine sehr fast schon noble Geste, dann dem Mitarbeiter zu sagen, pass auf, ich lasse dich da jetzt nicht im Regen stehen, ja, da ich habe da auch meinen Anteil. Und das ist was in beiden Fällen konnte man das über das gesamte Team beobachten. Das hat für eine sehr hohe Identifikation gesorgt und eine sehr hohe Motivation auch am Ende des Tages, sodass wirklich, also in dem einen Fall, ich glaube, das war eine ganz kleine Firma damals, waren 15 Leute, also ich glaube, wir wären durchs Feuer gegangen für diese Führungskraft, ja, einfach weil das so ein verbindendes Element dann auch war letzten Endes, diese für Leadership-Style. Das Negativbeispiel ist genau das andere Ende der Skala. Wenn du also sagst, so ja, ne, also das ist ja jetzt dein Problem, so nach dem Motto, ne? So dieses, wir sitzen nicht in einem Boot. Das ist natürlich dann ganz schwierig, ja, weil dann, wenn wir nicht in einem Boot sitzen, warum genau soll ich jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen? Das ist etwas, was ich immer schwierig finde. Und auch wenn es in die Richtung geht, ich habe keine Zeit für Führung. Also, ne, das ist so, naja, wenn du Führungskraft bist, dann wäre es schon gut, wenn du dir die Zeit dann auch nimmst für dein Team. Ne? Das ist ja dann auch eigentlich so die Aufgabe.
Na cool. Hey, vielen, vielen Dank. Höchst
Sehr
spannend.
gerne.
Also ich könnte jetzt, glaube ich, auch wie so häufig, aber auch bei dir, so cool und so interessant. Es ist manchmal einfach so, mir fallen zig Fragen ein, aber irgendwie muss man ja ein bisschen am Ball bleiben. Aber sehr spannend, danke dir, Josephine. Vielleicht so als Abschluss fällt mir gerade ein, es gibt ja immer diesen Spruch, der ja auf LinkedIn, ne, du nimmst ja auch oft, sagst, beziehst dich ja auch oft auch auf LinkedIn. Es gibt ja auf LinkedIn immer wieder diesen tollen Spruch, der wird ja tausendfach geliked, so von wegen, Mitarbeitende verlassen nicht das Unternehmen, sondern ihre Führungskräfte. Deswegen, was ist denn dein Gedanke dazu?
Ja, ich
Stimmt
glaube, das da
nicht? Oder wie siehst du diesen Spruch?
doch, da ist tatsächlich was dran, auf jeden Fall. Also den würde ich auch so unterschreiben. Ich würde auch, wenn ich mich umorientiere, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe in meinem Leben, dann war für mich genau das immer der wichtigste Punkt. Wer ist denn meine Führungskraft? Das kann natürlich jetzt sein, dass das dann am Ende des Tages doch jemand ganz anders wird, aufgrund von Umstrukturierung oder was weiß ich, aber ich finde schon auch, man sollte sich seine Führungskraft weise aussuchen, denn da hängt schon eine ganze Menge dran. Wenn man da vor die Wand läuft, dann wird es schnell sehr, sehr unangenehm, wenn man da zu wenig Unterstützung bekommt. Versus wenn man die Unterstützung bekommt, dann ist es natürlich auch schon möglich, dass man sich gegenseitig da ja auch hochschrauben kann. Ich meine jetzt gar nicht mal im Sinne der Karriereleiter, aber einfach im Sinne dessen, was man erreichen kann. Ja.
Cool. Josephine, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, Alexander. Danke für die Einladung. Hat mich sehr
Sehr, sehr gerne.
gefreut.
Okay. Und das soll es, wie gesagt, für heute gewesen sein. Und dann hören wir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, uns schon bald wieder. Schön, dass du dabei warst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. In dem Fall von Alexander und von.
Josephine.
Genau. Ciao.
Ciao.